Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Leute, ich hab voll Durst. Wollen wir einfach so zur Party?
Ja, so machen die Frau Wollner und ich das schon seit Jahren. Wenn wir Durst haben, dann gehen wir einfach schnell auf irgendeine Filmparty, denn irgendwo ist ja schließlich immer eine.
Ja, man isst und trinkt sich halt so durchs internationale Filmcatering. Ihr macht das bestimmt auch nicht anders. In diesem Fall und heute machen wir es mit Lamin Leroy Gibber zusammen, einem jungen, queeren, schwarzen Showrunner und Hauptdarsteller der neuen, wirklich fulminanten ARD-Serie Schwarze Früchte, unser Gast in dieser Folge.
Also es war uns halt auch bei Schwarze Früchte extrem wichtig und es hat sich durchgezogen und wir haben es auch so gemacht, dass schwarze Personen, Personen of Color, queere Personen wirklich hinter den Kulissen maßgeblich die Entscheidungen treffen.
Aber nicht nur, wir hätten da außerdem als Gast auch noch einen gewissen Tom
Westerholt?
Tom Hardy im Angebot, der ab morgen mit dem dritten Teil von Marvels Venom im Kino zu sehen ist.
Das wird dir nicht gefallen.
Ich kann dir garantieren, dass mir das nicht gefallen wird.
Ja, dazu gucken wir uns mit euch das schauspielerisch herausragende Duo aus Tilda Swinton und Julianne Moore an in Pedro Almodovars englischsprachigem Debütfilm The Room Next Door. Und damit herzlich willkommen zu eurem aller liebsten Kino- und Serienpodcast.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich hab mein hässliches fucking Studium geschmissen, will jetzt ein Kunstprojekt machen.
Kunstprojekt? Eine Installation.
Okay, warum sagen alle so Installation? Fragezeichen.
Mich interessiert deine afrikanische Perspektive.
Lalo, Mitte 20, gespielt von Lamin Leroy Gibber, ist für seine gesamte Umwelt eine ziemliche Herausforderung und Zumutung, können wir auch sagen. Beim allerersten Besuch bei den Eltern seines Freundes zum Beispiel stellt er die übelst woke bemühte Schwiegermama ins B komplett bloß.
Zurecht.
Hat sein Architekturstudium, wie ihr gerade gehört habt, geschmissen und will jetzt irgendwas nicht mit Medien, sondern irgendwas mit Kunst machen. Wie, das weiß er noch nicht so ganz genau. Und eigentlich ist er auch gerade extrem damit beschäftigt, ziemlich verwirrt zu sein.
Das hängt, sagt uns die Serie ganz früh schon, auch damit zusammen, dass Lalos Vater vor wenigen Wochen erst gestorben ist. Das wirft ihn genauso aus der Bahn wie sein eh schon schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter.
Hi Mama.
Ich schmeiß hier gerade ganz viel weg.
Aber ja nicht Papas Sachen.
Yes.
Du hast einfach gar keine Manieren.
Und wer bringt einem Manieren bei? Also es wäre ja eigentlich so dein Versagen.
Ja, das zeichnet Lalo in dieser Serie Schwarze Früchte aus. Er sagt genau die Sachen, die wir anderen meist nur denken und schön in unseren Köpfen drin behalten, weil es besser für den allgemeinen Frieden ist. Lalo dagegen ist eher so der Typ, erst reden, dann eventuell drüber nachdenken oder auch lieber einfach nur reden, vorzugsweise sich selbst um Kopf und Kragen und beim Reden dann versuchen, irgendwie die Kurve zu kriegen, was aber meist eher so semi klappt und ihn mehr so von Fettnapf zu Fettnapf katapultiert.
Ja, das kostet ihn nicht nur Liebesbeziehungen, es kostet ihn auch immer wieder die volle Geduld seiner besten Freundin Carla, afrodeutsch wie er. Die hat dank der ähnlichen Wurzeln zwar Verständnis für sämtliche Struggles mit zum Beispiel Alltagsrassismen, ist aber als Karrierefrau viel pragmatischer als Lalo und bringt's auf den Punkt.
Ich muss dir leider sagen, du wurdest hauptsächlich zusammengeschlagen, weil ich schon immer übertrieben nervig war.
Lalo sucht seinen Weg, könnte auch vielleicht so eine Unterzeile sein von Schwarze Früchte. Es ist ein Weg zwischen queer sein, schwarz sein, jung sein und frei sein wollen zumindest. Und dieser Prämisse wurde im deutschen Fernsehen, behaupte ich jetzt einfach mal einigermaßen mutig, liebe Anna, noch nie so viel Stimme gegeben wie jetzt mit dieser ARD-Serie.
Ja, und ich würde sagen, es wurde auch Zeit, dass es eine Serie wie Schwarze Früchte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und natürlich auch in der Mediathek gibt. Und ich wage mich weit aus dem Fenster an dieser Stelle. Wir haben den, Achtung, ich gucke auf die Uhr, den 23.10.2024. Ja, wir zeichnen heute am Mittwoch erst auf. Ist doch heute Mittwoch,
ist
oder?
Ist heute ich bin, Mittwoch.
Okay.
Doch, heute ist Mittwoch.
Und ich sage, es ist die beste Serie, die es in diesem Jahr in der ARD-Mediathek gab, wenn nicht sogar überhaupt eine der besten Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe.
Am Ende des Jahres gewesen sein wird.
Auch das im Plusquamperfekt
so.
Futur 3.
Mhm.
Weil hier einfach alles stimmt, selbst in seiner Shabbiness, Improvisiertheit, Ehrlichkeit. Du hast eben so wunderschön gesagt, von er katapultiert sich von einem Fettnäpfchen zum nächsten. Er schlittert von einem Fettnäpfchen zum nächsten. Und ich habe wirklich beim Gucken teilweise da gesessen und mich gewunden und fremdgeschämt. Aber nicht auf so eine schlimme Art und Weise, sondern auf eine gute Art und Weise.
Ja.
Weil ich glaube, dieser Lalo, wenn ich mit ihm befreundet würde, der würde mich nach 3 Minuten so nerven mit seiner Ehrlichkeit.
Mhm.
Aber es hat halt auch einfach was. Also diese Szene am Abendbrotstisch der Familie, die ist einfach nur großartig. Das ist auch schon direkt in der ersten Folge.
Bei seinem Freund zu Hause,
das Kennenlernen der Schwiegereltern in Spe, ein Moment, den wir alle irgendwie kennen.
Mhm.
Und er verteidigt sich ja einfach. Er bekommt die ganze Zeit so Fragen nach Alltagsrassismus, beziehungsweise ein schwuler Schwarzer. Also so dieses klassische.
Er muss dazu sagen, er ist auch sehr groß. Also sowohl Lalo als auch tatsächlich Lamin Leroy Gibber, der ihn ja spielt, der nicht nur Showrunner dieser Serie ist, sondern sich diese Figur auch ausgedacht hat und den spielt. Und natürlich kommt dieses angeglotzt werden und dieses du bist aber groß. Also es ist, was für mich so sehr stimmt hier, ist einfach die Authentizität. Und wir haben das ja oft schon erlebt, Anna, dass dann so Sachen geschrieben werden, die vielleicht besonders woke sein sollen, um dieses Wort einfach mal absichtlich überzupenetrieren, weil sie es nämlich genau das nicht sind, weil da Leute im Hintergrund gesessen und Entscheidungen getroffen haben, die überhaupt nicht involviert sind, die in der Szene nicht drin sind, die sich nicht auskennen. Und Authentizität, nie war ein Wort gewichtiger als in dieser Serie, denn dass das alles so echt ist, liegt daran, dass Lamin halt um sich auch ein Team hatte, das genauso wie er einfach im Thema drin ist.
Kann man sich natürlich fragen, zum Beispiel du als Cis-Hetero-Mann, was hast du mit der Serie zu tun? Du hast eine Menge damit zu tun, weil diese Serie einfach eine neue Perspektive eröffnet.
Die macht ein Fenster auf.
Die macht ein Fenster auf. Und es ist ein Fenster, was viel zu selten geöffnet wird, weil es ja ganz oft dann irgendwie so ist, dieses von oben herab darauf geschaut wird. Oder es ist halt ein Klischee. Und das ist ja auch der Grund, warum Lamin diese Serie überhaupt entwickelt hat, weil er als queerer, schwarzer Schauspieler in Deutschland immer nur die Klischee-Rollen angeboten bekommen hat, aber nie was sich wirklich nach ihm angefühlt hat. Und deswegen hat er sich das einfach selber geschrieben.
Wir haben ihn sehr gerne eingeladen, um mit ihm über diese tolle Arbeit zu reden, über schwarze Früchte. Und er ist zum Glück gerne zu uns gekommen.
Ich hatte die Idee und habe ich ein Jahr lang daran gearbeitet und habe dann die 3 von Jünglinge-Filmen getroffen, die gerade Foto 3 gemacht hatten. Der war noch nicht rausgekommen zu dem Zeitpunkt. Dann sind wir zusammengekommen und sie haben es als Produktionsfirma angenommen. Dann sind wir zur Moin Filmförderung gegangen. Die hat uns eine Förderung gegeben für den Writers Room. Und dann sind wir mit Studio Central einer anderen Produktionsfirma zusammengekommen und dann war es eine Co-Produktion. Und es waren so viele Schritte schon, die sozusagen durchlaufen wurden. Als wir dann wirklich mit der ARD Mediathek gesprochen haben, war es so, das ist die Vision der Serie.
Ja.
Und dann wurde es komplett gesehen. Also ich glaube,
sodass die euch inhaltlich kaum noch reinquatschen konnten eigentlich.
Ja, also doch, also hätte natürlich viel gesagt werden können oder so, aber ich glaube, ich muss wirklich sagen, so kreativ hatten wir wirklich über die Jahre einfach wirklich Freiraum, wir konnten wirklich selber die Entscheidung treffen und ich glaube, das hat einfach viel, glaube ich, einfach dann auch mit so Vertrauen zu tun und ich glaube und ich muss sagen, es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass sozusagen diese Suche nach sozusagen in Anführungsstrichen diversen Stoffen gerade wirklich so nachhaltig so passiert. Ich glaube, es ist so mit SchauspielerInnen, glaube ich, werden häufig Sachen auch sozusagen geklärt, dann so bestimmte Sichtbarkeit dazu haben, was auch mega wichtig ist und BIPOC-Schauspielerinnen und andere marginalisierte Schauspielerinnen sollen Jobs bekommen, aber ich glaube, es ist mega wichtig zu gucken, wie sind die Redaktionen grundsätzlich aufgebaut, wie sind die Filmförderung aufgebaut, welche Perspektiven werden gefördert und wer letztendlich schreibt die Sachen und wer, also es war uns halt auch bei Schwarze Früchte extrem wichtig und es hat sich durchgezogen und wir haben es auch so gemacht, dass schwarze Personen, Personen of Color, queere Personen wirklich hinter den Kulissen maßgeblich die Entscheidungen treffen und das bereichert natürlich den Stoff, weil man mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer Klarheit darüber, was sind diese ganzen Details, über die wir hier sprechen, was sind die eigentlich, die dann auch wirklich auf einzufangen, das ist halt einfach der beste Weg, das zu tun. Und natürlich ist auch wichtig, dass die Perspektiven, die abgebildet werden, auch wirtschaftlich von so einem Projekt profitieren, ja.
Ich würde gerne ein bisschen über die Serie sprechen und vor allem über die großartige Figur, die du spielst, die du geschrieben hast. Und es ist natürlich eine total platte Frage, aber sie liegt auch irgendwie auf der Hand. Also wie viel biografische Parallelen hast du? Also wie viel von dir steckt in ihm drin?
Die Figur ist auf jeden Fall eine fiktionale Figur und auch die Biografie ist nicht meine. Und aber natürlich gibt es in der Figur, aber wie auch tatsächlich in allen Figuren, so Aspekte von mir, wo ich jetzt so, wenn ich das gucke, wo ich denke so, okay, das ist irgendwie angelehnt oder
du bist so groß.
Genau, das auf jeden Fall ist ein Kommentar, was ich auf jeden Fall sehr oft höre. Oder auch, dass Leute, die mich schon lange kennen, oft denken, dass ich noch mehr gewachsen bin und so weiter. Also das ist auf jeden Fall etwas, aber so genau, solche kleinen Details bestimmt, aber so grundsätzlich die Szenen an sich und die Dynamiken, die Figuren, die aber auch die Struggles der Figuren sind fiktionale Struggles und sind natürlich bereichert auch von allen Leuten, die mitgearbeitet haben. Wir hatten noch ein Writers Room von, also mit mir zusammen 5 Personen und da sind natürlich auch Erfahrungen eingeflossen. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, so ja zu setzen, dass es sozusagen kein, weil ich glaube auch, weil ich es halt auch spiele und so weiter, glaube ich, es sind vielleicht naheliegend manchmal, dass man dann so sein eigenes Leben irgendwie on screen packt, was ich auch cool finde, wenn Leute das machen, aber das ist Schwarze Früchte wirklich nicht.
Es gibt relativ zu Beginn, spoilerfrei gesagt, der Serie eine Szene, da ist Lalo eingeladen bei seinem zu dem Zeitpunkt Freund nach Hause zu der Familie, um die kennenzulernen. Und bei dieser Mutter, über die ich einfach nicht viel vorwegnehmen möchte, habe ich nur die Frage, wie viele Schwiegermütter in spe, die dir in deinem Leben begegnet sind, stecken in dieser einen Mutter drin. Die
für
ist ja.
Ich möchte das hier und heute festhalten, und zwar erst Anfang Oktober, für mich eine der großartigsten Szenen im deutschen Fernsehen oder im deutschen Streaming im Jahr 2024. Wenn ihr es gesehen habt, werdet ihr genau wissen, was ich meine. Ich musste auch ein bisschen an Sterben denken. Diese Duellszene zwischen Lars Eidinger und Corinna Harfouch geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Aber da lag alles drin in dieser Szene. Hm. Jetzt kannst du gerne auf Toms Frage antworten, die ich gerade gequatscht habe.
Danke, dass du das sagst. Und ja, die Szene und auch Judith Engel, ich finde sie jetzt auch so toll gespielt. Und ich, ja, das zum Beispiel, also glaube ich, ein perfektes Beispiel, das ist wirklich mir noch nie passiert. Und ich war noch nie in so einer Art von Situation, aber es ist natürlich, ja, natürlich irgendwie dann so eine Idee, wie könnte die Situation sich entfalten und auch, was da alles abgeht an dem Tisch. Und das war auch so ganz am Anfang, wo wir auch schon so eine Art von so Tonalität von der Serie setzen wollten, wie Leute sprechen, wie Leute irgendwie übereinander sprechen, dass Sachen auch nicht beendet werden, dass man eigentlich erstmal so dabei ist und irgendwie, wie können wir so eine Erfahrung machen, dass das Publikum sich irgendwie auch mit am Tisch fühlt, aber auch Lalo ganz nah ist. Und das sind natürlich auch Entscheidungen, die David und Alicia, die beiden Regiepersonen, gesetzt haben. So, wie können wir die Subjektivität immer wieder klar machen? Und das sind natürlich Sachen wie so Kamera, aber auch, was wir hören und wie wir beobachten. Und aber ich glaube, es war voll wichtig, dass auch bei der Figur von der Mutter war es, also wie bei allen Figuren in der Serie tatsächlich, also auch Figuren, die so vielleicht eher antagonistisch angelegt sind oder so, aber die auch komplett ernst zu nehmen und das beim Schreiben schon zu sagen, das ist eine Figur, die versucht mit Lalo zu connecten, aber ihre eigenen Erfahrungen hat, ihre eigenen Projektionen auf Lalo hat und das komplett halt ernst zu nehmen und auch beim Spielen dann.
Ja, und was so entwaffnend ist in dieser Szene, finde ich, ist, dass ja diese Frau, also die will ja so wahnsinnig woke sein, so sie will so überwoke sein und ist aber in diesem Versuch so alltagsrassistisch, das ist ja fast schon wie so ein Paradoxon, weißt du?
Sie ist ein alter weißer Mann in dem Moment.
Ja, ich glaube, sie will lernen, sie will connecten, sie will, dass Leute sehen, dass wie viel sie schon gelernt hat und dabei projiziert sie natürlich voll viel auf Lalo und sieht ihn eigentlich gar nicht so richtig oder kann ihn, also sie will ihn so dringend kennenlernen, aber hat schon so viele Ideen, was er eigentlich mitbringt und ja, das ist natürlich irgendwie so eine Dynamik, die auch in ganz vielen anderen Situationen passieren können, ja.
Aber aus deiner eigenen Erfahrung ist sowas viel schlimmer eigentlich, als wenn jemand wirklich unbewusst jedes Fettnäpfchen mitnimmt?
Ja, also ich glaube, die Serie ist auf jeden Fall mehr interessiert an der Dynamik, als es vielleicht so eine direkte Art von so Aggression oder so würde ich schon sagen, dass die Serie daran mehr interessiert ist. Ich weiß nicht, was sozusagen irgendwie schlimmer ist oder so. Ich glaube, es ist alles so verschiedene Arten, wie sich so die Struktur unserer Welt, und das ist Rassismus, Sexismus, wird ja auch sozusagen, ist auch eines der Themen der Serie auf jeden Fall. Aber es war uns voll wichtig, dass diese Strukturen, die nun mal existieren, Teil von der Welt sind und sagen so auch wirklich die Figuren prägen, aber dass es nicht etwas ist, was wir versuchen so zu erklären oder dass wir irgendwie versuchen, diese Systeme irgendwie so zu erklären, sondern eher so ein Sichtbarmachen von bestimmten Erfahrungen der Personen, die es erfahren irgendwie. Also so, das war uns voll wichtig, dass wir immer daran denken, so wir machen das, damit sich Personen, die vielleicht Situationen wie diese erfahren als Betroffene, sich gesehen fühlen. Und ich glaube, dass sich auch voll diese Nuancen teilweise, die in der Serie passieren, wenn es sozusagen um Diskriminierung geht oder so Mikroaggression. Ich kann mir voll vorstellen, dass manche Personen bestimmte Sachen gar nicht lesen werden oder so und vielleicht sich auch fragen, okay, was war denn dran gerade irgendwie falsch, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube auch, dass manche Leute vielleicht, die das noch nicht, das nicht erlebt haben, vielleicht trotzdem irgendwie einen Einblick bekommen und es tatsächlich dann auch sehen und vielleicht auf einen anderen Bezug dazu haben oder so, ja.
Ich wüsste gerne noch mal ein bisschen genauer diese Figur des Lalo, wo ihr auch im Writers Room, wo und wie ihr die geformt habt, weil der ist ja ein Typ, also ihr gebt eben als Auslöser dafür, dass er zumindest in dieser Momentaufnahme seines Lebens so ist, wie er ist, ein traumatisches Erlebnis. Sein Vater ist gestorben, das hat offenbar vieles in ihm bewegt und ausgelöst, aber der ist ja so ein Typ, der an ganz vielen Stellen Dinge sagt, die andere Menschen als Gedanken im Kopf behalten. Stichwort dieser Geburtstag. Er redet halt immer weiter und hört nicht auf und hört nicht. Und es tut auch, also es tut ja weh beim Zuschauen. So. Ja.
Das wird in den Folgen danach ja fast noch schlimmer. Also sie bringen es ja eigentlich auch auf den Punkt. Ne? Er hat ja auch Momente, wo er eigentlich wirklich total unsympathisch ist.
Auf jeden Fall. Ich glaube, eine große Sache tatsächlich war bei mir, bei ihm, dass er voll Schwierigkeiten hat, seine Gefühle nicht nur zu benennen, aber auch selber zu fühlen, was er gerade so fühlt. Dass er ist ja voll oft in Situationen, in denen er so irgendwas fühlt und dann irgendwas rüberstülpt, was irgendwie vielleicht besser ankommt. Und ich glaube, so diese...
Oder auch sagt, wie er sich fühlt, damit er es selber hört.
Genau, oder auch sich selbst überzeugen kann. Und, ja. und vielleicht, wenn andere es glauben, glaubt er es selber auch. Und so. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein so seiner Struggles. Und ich glaube, so Sprechen oder Sachen auch so so zu sprechen, dass sie dann vielleicht Wirklichkeit werden oder so. Ich glaube, das sind so Sachen, die echt so eine Hürde oder so eine Herausforderung für ihn ist. Und ich glaube tatsächlich, dass die Trauer, die er eigentlich so viele Folgen versucht, so wegzudrücken, das ist ja eigentlich wirklich das, womit er sich eigentlich beschäftigen müsste oder sollte, damit es ihm tatsächlich besser gehen geht, weil das halt so die große Emotion ist, die er nicht zulässt. Und deshalb ist auch so, immer wenn es um seinen Vater geht, ihn das wirklich krass zum Straucheln bringt. Und ich glaube auch, dass die Beziehung zu seiner Mutter und da total wichtig ist. Und dass man vielleicht auch, wenn man die Mutter kennenlernt, auch vielleicht so versteht, okay, wie ist es vielleicht zustande gekommen, dass Lalo so über seine Gefühle nachdenkt oder vielleicht nicht das Gefühl hat, dass er immer so sagen kann, wie es ihm geht und so. Und ja, und sprechen ist sowieso bei Lalo ja sehr spezifisch, und dass er wirklich manchmal, wenn er sozusagen anfängt, nicht mehr aufhören kann und eigentlich sich stoppen will, und aber ja, ich glaube, das ist so, und er hat auch so eine bestimmte Art von so Sprechrhythmus oder so, in das was war irgendwie voll spannend zu sehen. Und ich glaube, bis heute könnte ich Lalo nicht so perfekt beschreiben oder so, sondern es ist, glaube ich, immer eher so ein Gefühl gewesen und so eine bestimmte Art von so Modus, in den ich dann beim Spielen zumindest gegangen bin, und beim Schreiben eigentlich ähnlich. Also es ist so, als Autor, aber auch als Schauspieler muss ich ihn wirklich so lieben auch, und deshalb, ich hab voll viel Verständnis für ihn, aber ich glaube, so eine enge Freundschaft, glaube ich, besonders jetzt gerade in der ersten Staffel, wo er gerade da ist, glaube ich, ist schon auch sehr herausfordernd, auf jeden Fall. Ja.
Wenn du gerade sagst, erste Staffel, denkt ihr schon über eine zweite nach?
Also ich auf jeden Fall, als auch schon während sozusagen als die erste Staffel zustande gekommen ist. Aber ob es eine zweite gibt, wird erst viel später entschieden.
Du hast Carla eben schon selbst erwähnt kurz, quasi die andere Hauptprotagonistin der Serie, gespielt von Melody Simina. Wo habt ihr ganz bewusst Unterschiede in den Charakteren geformt? Weil sie ist ja, wenn man sie mit Lalo vergleicht, schon, was so, ich sag mal, Rationalität angeht, ganz anders als er.
Ja, ich fand es interessant, dass so auf den ersten Blick man so klar sieht, okay, Lalo ist irgendwie am Struggeln und kann irgendwie nicht, weiß nicht genau, was er will, und dass Carla wirklich so das Gegenteil ist auf den ersten Blick, so ganz klar hat, wer sie ist und was sie machen will. Aber natürlich ist bei Carla, ja, lernen wir auch sozusagen ihre Struggles kennen, die damit zu tun haben, dass sie so hinterfragt, was macht sie eigentlich. Also sie arbeitet ja sozusagen in der Finanzwelt, im Investmentmanagement, und dass das etwas ist, wo sie krass viele Opfer auch für bringen musste, wo sie auch viel aushalten muss im Job.
Ja, auch mit so einem Quotenblick, mit dem auf sie geguckt wird, ne, von außen.
Total, total. Und diese Klarheit eigentlich, die sie eigentlich hat von so, sie ist krass gut in ihrem Job und sie kann das alles machen, aber was ist trotzdem so ein Blick, der auf einen gerichtet ist, der nicht der Realität entspricht, zu sagen, so, sie hat diesen Job nicht bekommen aufgrund von einer Quote, die Firma arbeitet gar nicht mit Quoten und so weiter. Aber trotzdem diese Idee, dass ihr das so unterstellt wird, dass das was mit ihr macht, ist natürlich etwas, was sie auch nicht, also wenn man sie fragen würde, würde sie das nicht freuen, dass es so etwas mit ihr gemacht hat, aber es ist trotzdem, und es ist natürlich eine krasse Belastung für sie und für viele Leute, die das auch tatsächlich erleben.
Jetzt haben wir diese erste Staffel in der ARD-Mediathek, Schwarze Früchte. Ihr könnt es euch alles anschauen zu Hause. Habt ihr als Macher einen Wunsch, so eine Wunschreaktion vom Publikum? Irgendwas, was euch freuen würde, wenn das, was die Leute sich da jetzt angucken können, das oder dies oder jenes auslösen würde?
Ja, also mir und uns war es immer extrem wichtig, dass ja die Figuren wirklich in ihrer vollen so Vielschichtigkeit, aber auch in ihren Widersprüchen und auch in ihrer Messiness und auch in ihrer teilweise so, dass man sie auch mal nicht mögen kann und so, dass sie wirklich so Raum einnehmen können. Und ich hoffe, dass sich ein Publikum, auch wenn sie vielleicht manchmal so den Bildschirm anschreien wollen oder so oder die Figuren schütteln will oder so oder sagen, warum machst du das, dass sie sich trotzdem in diesem ganzen auch trotzdem selber auch sehen und oder vielleicht auch andere Leute, die ihnen nahestehen, sehen und vielleicht ein anderes Art von, vielleicht auch Verständnis haben für sie, weil ich glaube, dass so, für mich sind so Geschichten grundsätzlich, ob Serien, Filme und so weiter, sind so Wege eigentlich so Empathie für, ja, Lebenserfahrungen, die man jetzt spezifisch nicht gemacht hat, zu schaffen und zu sagen so, okay, auf den ersten Blick nervt mich das total, was die Figur macht, und am ersten Blick kann ich das nicht nachvollziehen, aber wenn man sie vielleicht länger miterlebt, dass man vielleicht ja mehr Verständnis dafür hat. Genau, also ich glaube, so Verständnis, aber auch sich selber sehen. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die ich wirklich hoffe, dass das Publikum das mitnimmt.
Dann hoffen wir das auch und sagen ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei Eine Stunde Film.
Danke euch.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jetzt könnte man hergehen. Meine liebe Frau Wollner.
Ich möchte, dass du das singst, ja? Das war meine Intention.
Das war deine Intention. Mhm. Jetzt könnte man hergehen und könnte bei 2018 anfangen, über das zu reden, worüber wir reden wollen.
Ja.
Könnte aber auch sagen, es geht eigentlich zurück bis in die frühen 2000er, nämlich zum dritten Spider-Man-Film mit Tobey Maguire.
Da werden viele jetzt sagen, was? Tobey Maguire war mal Spider-Man?
So, und da hatten wir nämlich schon einen ersten Auftritt von Venom, in den sich damals Spider-Man quasi verwandelt hat, also dieser Alien-Parasit, von dem Spider-Man mit Tobey Maguire, also die Ersttrilogie dieser Superheldengeschichte, der ist quasi von diesem Alien-Parasit befallen worden und hat sich dann erstmalig für uns auf der Leinwand in Venom verwandelt, aber für uns natürlich offensichtlicher auch als Titelheld mit eigenen Filmen ab 2018 dargestellt von Tom Hardy, 2021 dann der zweite Teil und jetzt eben ab dieser Woche der dritte und wahrscheinlich, wie es aussieht, auch letzte, der krönende Abschluss von Venom. passenderweise eben auch mit dem Untertitel The Last Dance. Das lässt wenig Raum für Interpretation.
Zumal es sich um eine Trilogie handelt.
Ab morgen Tom Hardy wieder in dieser Doppelrolle.
Nochmal kurz zur Einordnung für alle, die vielleicht die Tobey Maguire-Filme nicht gesehen haben. Also diese Symbiose, die Verschmelzung des investigativen Journalisten Eddie Brooke mit dem Symbiont Venom. Venom ist böse, Eddie Brooke frustriert und genervt. Und die beiden haben die letzten beiden Filme versucht, das Beste daraus zu machen, weil sie können nicht mit und sie können auch nicht ohne einander. Haben hier allerdings eine Aufgabe vor sich, von der das ganze Fortbestehen der Welt abhängt.
Mein Zuhause hat uns aufgespürt. Wer hat dieses Ding geschickt? Mein Schöpfer.
Die Symbionten sind nicht zufällig hier. Sie sind geflohen.
Wovor?
Wer ist denn der Typ, hä?
Null.
Nein?
Ja, damit hatte ich im Film tatsächlich ein paar Probleme, denn Null wird dieser furchtbare Typ eigentlich noch ein bisschen schlimmer als Thanos, kriegen wir so eingebläut, ausgesprochen. Knull, also K-N-U-L-L geschrieben, Null, oberböser Alien, gegen den Venom mit Brock zusammen kämpfen muss. Unterstützung gibt's dabei von einer Wissenschaftlerin, die der ein oder andere von euch, mehr verrate ich an dieser Stelle nicht, höchstwahrscheinlich aus Ted Lasso kennt.
Möglicherweise.
Keely fucking Jones, die ein Fable für außerirdisches Leben hat und aus einem bestimmten Grund auch da rumforscht, schon seit Jahren. Steine in den Weg gelegt, kriegt allerdings vom skrupellosen General Rix Strickland.
Auch ein Wiedersehen mit einem Marvel, das wird jetzt kompliziert, weil Chiwetel Ejiofor, den er spielt, der hat schon mal bei Doctor Strange im Marvel-Universum eine Figur gespielt, weil aber dieses Spider-Man-Universum, was ja auch bei Sony ist, wo Venom ja angesiedelt ist, und das MCU, beziehungsweise die Marvel-Filme von Disney, sich bisher noch nicht begegnen, kann man das machen, dieses Doppelcasting. Habe ich mit ihm auch drüber gesprochen, hört ihr gleich. Du hast hier gerade versucht, die in Anführungsstrichen Story zusammenzufassen.
Die nennen wir sie mal spaßeshalber Story.
Es ist eigentlich ja
nicht. Es ist wenig.
Wirklich, es ist wirklich wenig. Es war ein verdammt dünnes Drehbuch, mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass Tom Hardy mitgeschrieben hat.
Der macht ja nicht so viele Worte.
Nee, der ist, kommen wir später auch noch zu. Und das Finale für Marvel-Verhältnisse fand ich auch ziemlich klein ausfällt, weil es in dieser, ja eigentlich komplett in dieser Area 55 spielt, also quasi der Fortentwicklung von Area 51. Ich mag natürlich diese Grumpiness von Tom Hardy, die er auch hier wieder hat, also diese zwei Seelen in seiner Brust, beziehungsweise eine Alien-Seele, eine Menschenseele mit allen Challenges, die es so gibt, zum
dieses,
Beispiel.
Auch dieses Tourette mit sich selbst.
Dieses auch, ne, mit nur einem Cowboy-Schuh durch die Wüste zu laufen. Insofern werde ich die Figur von Venom tatsächlich ein bisschen vermissen. Aber für mich ist die Reihe jetzt auch wirklich auserzählt.
Ja, das ging mir ähnlich schon mit dem ersten Film damals.
Dass die Reihe auserzählt war.
Na, das ist einfach so. Ich bin nie der große Venom-Fan gewesen. Und das, obwohl es ja im Universum
Wie kommst du da jetzt wieder raus?
Überhaupt gar nicht. Also in dem Universum von unser beider Lieblings-Superheld spielt. Wie grammatikalisch katastrophal das jetzt war, das könnt ihr selbst entscheiden. Also halt im Spider-Man-Universe. Aber Venom, ich fand's nie doof. Auch die ersten beiden Filme fand ich nicht doof. Aber ich finde die im Gesamt-Marvel-Kontext unnötig. Ich hätte das nicht gebraucht. Also andere Superhelden, wenn die jetzt einfach fehlen würden, dann würde das auffallen. Egal, ob das jetzt ein Hulk ist oder ein Thor oder ein Captain America, natürlich ein Spider-Man und andere. Wenn es Venom nicht gäbe, dann würde ich nichts vermissen. Mir geht's wie dir. Es lebt für mich in den Momenten, wo Eddie Brock und Venom, der eben auch in diesem Teil wieder manchmal nur so halb aus dem Rücken rausguckt und den Kopf dann so über die Schulter dreht und die beiden im Zwiegespräch sind, beziehungsweise eher in der Zwiebeschimpfung, das ist es ja meistens. Das ist unterhaltsam und lustig. Die Action-Szenen, die der Film liefert, sind nichts, was wir aus anderen Marvel-Filmen nicht schon zigmal, du hast es gesagt, auch deutlich größer gesehen hätten. Also insofern, dass das jetzt vorbei ist, zumindest ja nun definitiv für Tom Hardy, ob Venom irgendwann wiederkommt, wer weiß das schon. Aber dass das jetzt in diesem Trilogiesinne vorbei ist, ich find's absolut in Ordnung.
Ja.
Du hast mit ihm große Anführungszeichen gesprochen, die großen Anführungszeichen deshalb, weil wir beide wissen, es gibt so Tagesformen bei Tom Hardy, da kann man das nicht wirklich Gespräch nennen, was man mit ihm hat.
Ja.
Wie war das jetzt hier?
Also, um ehrlich zu sein, du wirst dich vielleicht an die Nachricht erinnern, die ich dir nach dem Interview geschickt habe.
Ja.
Ich habe so von wegen auf einer Skala von 1 bis 10 Tom Hardy Grumpiness, habe ich eine 11 erwartet. Und ich habe, Trommelwirbel, eine 2 bekommen. Also so. Ich hatte wirklich Respekt, weil ich Tom Hardy bisher immer als jemanden erlebt habe, der am liebsten nur Ja oder Nein gesagt hat in Interviews, selbst auf eine einfache Frage, wie ist denn das Wetter gerade bei dir?
Ja.
Yes. Aber was soll ich sagen, der hat mich echt überrascht. Also wir hatten knappe 5 Minuten und der hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu reden. Die Regisseurin Kelly Marshall, die neben ihm saß, die kam kaum zu Wort, die hat ab und zu ein bisschen gelacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn vielleicht kaputt gemacht habe.
Die Möglichkeit ist da.
Oder ob er einfach einen guten Tag hatte.
It's comfortable. I like to play this character, so I love coming back and getting my Eddie and Venom hat back on and go, okay, what are we doing now? Because it's been 7 years, so I feel comfortable, but I need to be challenged as well, so that I don't become complacent, because it's not a guaranteed win. You know, you know, it's still acting. You can get things really, they're not cool. It doesn't work, you know. So It's a comfortable pair of characters to play with. I enjoy them, and so yeah, it's great coming back. I could do it forever.
How did Kelly challenge you?
Well,
in this one?
Take your shoes away.
Yeah, take your
shoes
away.
Take your shoes away.
Okay, where do I start?
Yeah, how, Tom?
Well, you know, like, when you're feeling confident about something. And you think you've got it. And you think, okay, I think I can find a way into doing this scene. And Kelly will go, okay. And then she will turn it upside down and make you do it with, yeah, like, can you do this, but like underwater? Or can you do this, you know, do you mind? I think the lobster tank set us up for events whereby Kelly would choose to put me in situations amongst people, places and things that were, you're already rubbing your belly and doing this as an actor anyway, talking to yourself, recording and complicating environments to see just how far we could push that in environments.
So right just now. Throwing him off a plane, to make him run through fire, you know.
But yeah, with one cowboy boot on and one barefoot, you know, as well. Just little things. Just little things to throw us.
Actors and actresses, especially in action-driven films, always talk about their preparation on a physical level, like pumping, having a chicken diet, stuff like
that.
There
you go, yeah.
But I assume, like, here, the real challenge is preparing the mental state, as you just mentioned, playing two characters in one. How did you do that? How did you approach that for the third time?
It's easy. I have a really busy head, so it's actually very calming to have to slow my brain down a bit to play Eddie and Venom, because it's very compartmentalized. It's just a double act. It's like a radio play. It's still. So all the brainstorming of what we could do and how we could create a complex or seemingly complex scene. They're not actually that complex. They're like putting a jigsaw puzzle together. It's actually the opposite. What looks frenetic and chaotic is not at all. It's actually a very calm, fun space to be mentally, and I was just thinking, one of the coolest things is we've got a superhero that wears Crocs, you know, and board shorts, and it just looks really unheroic.
Yeah.
You know, it's not like big muscles and strong and like confident. He's a bit pathetic. He looks terrible. Do you know what I mean? And he's not confident. And all the things that I can identify with, you know, when I get up in the morning and I don't feel so good, it's like, imagine having to be a superhero today. Well, that's Eddie. that's Eddie. Go and be a hero. And then you have this noise in your head that's like, why don't we do this? So no. So the reluctant superhero, it's been a real joy playing that.
And no
chicken and broccoli.
That's you.
Yeah.
Everyone hates it. When are you as an actor the most vulnerable?
I think you need to be certainly vulnerable. You have to always be look confident, but you're wide open all the time if you're doing it properly, right? So in order to understand, like to read a room correctly in any social environment, but then creating an artificial social environment within a real environment, you can't, like, mask work is really complex in some aspects if you start to break it down like a geek. You have to be wide open to see the stimulus that's coming at you which means you are going to get humiliated and get it wrong.
You have to have a lot of trust.
You have to have a thick skin, which is not even there. So it's a paradox, you know, that you're always vulnerable. Always. Because if you're not vulnerable, you can't be strong. You can't make a decision, if that makes sense. You can't... you have to be loose in order to be effective to adapt to the situation. So if one is rigid, then you may feel that you're strong, but it doesn't translate. So you are always, I would say, I am always vulnerable. And when I'm acting, I am still vulnerable, you know, and that's, and it's being still in that and operating from vulnerability that the illusion of strength may be perceived.
Thank you, it was great talking to you. My time is over.
Thank you.
Thank you.
Ähnlich unterhaltsam das Gespräch mit Chiwetel Ejiofor und mit Juno Temple, ne? Ted Lasso lässt grüßen, dass ich
Kaylee
euch...
fucking Jones.
Oh, kannst du es nochmal sagen?
Kaylee fucking Jones.
Dass ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte.
Hi, this is Anna doing National Public Radio based in Berlin in Germany. Good to see you guys.
Hi, how are you?
I'm fine, how are you?
Good, thank you.
Are you excited?
Yes, very.
Very excited.
I mean, yeah, I'm so excited to be a part of this movie and for this movie to be coming out.
Yeah.
But does it get better with the years, the excitement, just before our film is getting released?
Oh my God, it's always exciting. I feel like I'm so proud to be an actress and be a part of any project. And so whenever work comes my way and it's getting to be put out into the world, I'm just overjoyed, to be honest with you.
I mean, especially when it's something like this as well, that you feel like people are really going to enjoy, you know, and really kind of get a kick out of. And there's so many different sort of layers to this, you know, that I think people enjoy the emotional journey, obviously, with Venom and Brock and their relationship over the years and it coming to some sort of very kind of emotional ending for them. But that's the sort of personal side of it, the intimate side of it, but then also the kind of action of it all and the big kind of epic nature of it, and that sort of exhilarating quality. I just think people in the cinema watching this film are going to have an amazing time. So I'm excited about that.
It's your second encounter in the Marvel Cinematic Universe. You've been in Doctor Strange before. What was different here?
Well, I think there was, they're very different characters, you know, and I think what I really liked about Strickland is that it's just very grounded, you know, and that, I think when you're approaching somebody that's like a military person, you know, a two-star general, he's running this facility, it's a hyper-secret facility, you sort of have this idea in your head, I think, that it's going to be, that he's going to be just sort of austere and heartless and kind of cold, mechanical kind of. And so then when I was reading the script and discovering that actually there's all this layering to him and he's very motivated and driven by actually sort of emotional reactions and, you know, and his kind of relationship to the other people in his unit and how that motivates and informs how he, you know, this dynamic with Dr. Payne, for example, which is very fraught because he sees her as much more volatile than him and endangering, you know, people. And all of this felt much more, you know, just felt much more complicated than I maybe imagine myself when I think of, you know, the sort of military person in these kinds of films. And so I was excited to explore that, you know, to explore something that was a little bit different, that kind of goes against some of the expectations that you might think.
And talking about expectations, would you consider him as the bad guy?
Well, I wouldn't, you know.
I question that.
I wouldn't. I mean, I think I would see Dr. Payne more as the bad guy.
Of course, you would. Of course, you would.
You know, because she's, you know, she's much more sort of, you know, I value her kind of
brain and her, scientific research.
Yeah, absolutely. All of that stuff is great. But at the same time, you know, it can kind of go too far, and his position would be that it loses the human connection, and I think that's the, when dealing with aliens, that's important.
Hey, Juno, what's your perspective on it?
Well, I think he, you know, ultimately gets in the way of my research with aliens, and I think that's an incredibly important line of research, and we have a lot to learn from it. And also, I think for Dr. Teddy Payne, who I play, it's really personal for her. She cares about it from a place of an experience that she went through in her childhood, and it means she's really invested in the research of symbiotes and extraterrestrials and the great beyond. And she gets to actually interact with one. And I think any scientist would be completely exhilarated and blown away to get to interact with something they've only ever dreamed of. But I do understand that maybe morally she doesn't always understand that the things that she is researching may be more dangerous than she gives them credit. And she might not always care about humans as much as someone like General Strickland does.
You've got to make your own decisions then.
thank you. My time's over. It was great talking to you.
Andy,
thank you so much.
Bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, wir möchten euch nach diesen fulminanten Gästen und einer großartigen Serie und einem Film, der es als Superheldenfilm zumindest wert ist, durchaus im Kino gesehen zu werden, nicht entlassen heute, ohne euch noch einen anderen, ebenfalls Kinofilm an die Hand zu geben, nahe zu bringen, der diese Woche startet. Es ist Anna, der Gewinnerfilm von den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig.
Es ist der Goldene Löwe.
Denen sich eine gewisse Frau Wollner den Gerüchten zufolge rumgetrieben haben soll.
Korrekt.
The Room Next Door. Ich muss immer wahnsinnig aufpassen, dass ich nicht The Girl Next Door sage.
Das ist ein anderer Film.
Mehrere Filme sogar, die so hießen. Dieser heißt The Room Next Door und genau darum geht es, um einen Raum, der neben einem anderen liegt. Und in diesen beiden Räumen sollen Menschen sein. Das hat jemand so verfügt. Und dafür gibt es einen Grund. Wir sehen Julianne Moore in diesem Film, The Room Next Door, als eine sehr erfolgreiche Buchautorin, die gerade ein Buch veröffentlicht hat, in dem es thematisch um die Angst vorm Sterben geht. Und dann erfährt sie, dass eine frühere Freundin von ihr, mit der sie lange keinen Kontakt hatte, auch wieder in New York ist und über die sie ja gesagt bekommt, dass diese ehemalige Freundin von früher sehr im Sinne von todkrank ist und sich über einen Besuch freuen würde. Bei diesem Besuch, gesteht sie ihrer Freundin von früher oder eröffnet ihrer Freundin, dass sie selbst entscheiden möchte, wann es mit diesem Krebsleiden, an dem sie erkrankt ist, genug gewesen ist, also wann sie das möglicherweise selbst beenden möchte. Und sie möchte, dass diese Freundin sie dabei begleitet und während es passiert, im Room Next Door, also im Zimmer nebenan ist.
Ingrid, was denkst du, sollte ich Abschied nehmen von meinen engsten Freunden?
Ich denke, du solltest tun, was du tun möchtest.
Ich werde nicht in würdeloser Qual sterben.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ich hoffe, dass du ja sagst.
Ja, wozu?
Ja, also dieses Wozu, was Ingrid hier hört von Martha, die von Tilda Swinton gespielt wird, ist natürlich die Bitte, ihr sowas wie passive Sterbehilfe zu leisten. Die beiden wollen einen Monat lang in eine großartig aussehende Villa, kann man fast schon sagen, in so ein Glasferienhaus
mitten im Wald
nach Upstate New York mitten im Wald fahren und da eigentlich nochmal komplett das Leben genießen. Und wenn dann eines Morgens die Zimmertür von Martha zu sein wird, hat sie in der Nacht eine Tablette genommen, ist freiwillig aus dem Leben geschieden und war aber in ihren letzten Stunden wissenderweise nicht allein, weil Ingrid ja im Idealfall im Nebenzimmer gewesen wäre.
Wir werden euch nicht verraten, wie das Ganze ausgeht. Das könnt ihr euch ab Donnerstag selbst im Kino anschauen und dabei es genießen, zwei der besten Schauspielerinnen, die aktuell über diesen Planeten wandeln, bei der Arbeit zuzugucken. Das ist ganz großes Kino, was die beiden abliefern, auch so im unmittelbaren Zusammenspiel. Schade fand ich, weiß nicht, wie es dir ging. Schade fand ich, dass dieser Film eine so großartige Prämisse liefert, nämlich, also was für eine tolle Ausgangssituation, dass du zwei Frauen hast, die eine ist todkrank und die andere hat wahnsinnige Angst vorm Sterben und hat darüber sogar ein Buch geschrieben. Und dann haben wir aber immer wieder im Film die Situation, sobald eine der beiden Frauen aus ihrer jeweiligen Perspektive, so ein bisschen als hätten wir fast so eine Pro-Kontra-Diskussion zwischen den Frauen, ganz, also sehr salopp hier ausgedrückt in so einem ernsten Zusammenhang, dass sobald eine der beiden Frauen das Thema anschneidet, die andere sagt, da will ich nicht drüber reden. Und dieses Gespräch immer wieder abwürgt. Jetzt kann man natürlich hingehen als Pedro Almodóvar und sagen, ja, genau darum geht es mir ja. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es ein paar mehr Szenen gibt, wo diese beiden Frauen wirklich ans Eingemachte rangehen und wirklich sich auch mal gegenseitig aushalten müssen, anstatt dass eine von beiden dann immer sagt, nee, da will ich jetzt nicht drüber reden und sich der Situation entzieht.
Ja, aber dafür war, glaube ich, ihre Freundschaft einfach in den letzten Jahren zu oberflächlich. Sie gehen ja in ihr, sie haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, sie haben sich ja unter anderem einen Mann geteilt, nacheinander zumindest, von John Turturro gespielt. Aber ich finde es trotzdem einen unglaublich lebensbejahenden Film über den Tod, also wirklich diese filmische Auseinandersetzung auch in den Gesprächen über das Leben, über den Tod, über die eigene Vergänglichkeit und den richtigen Moment zu gehen, also wenn es den überhaupt gibt. Also ich finde, gestorben wird im Kino ja ständig, aber ich habe das selten so würdevoll gesehen wie hier.
Das ist sehr richtig und für euch daher auch trotz ja also meiner Kritik ein definitiver Grund reinzugehen. The Room Next Door jetzt ab Donnerstag allein schon für Tilda Swinton und Julianne Moore, um sich diese beiden Frauen auf einer großen Leinwand anzugucken. Das ist einfach fantastisch. Ihr habt damit, ja, glaube ich, auch wieder bis nächste Woche genug zu tun. Könntet in der Zwischenzeit schön auf euch aufpassen, euch nichts brechen, einklemmen, quetschen, verkühlen, verschnupfen oder sonst was machen, sondern einfach mal schön gesund bleiben, wenn es denn recht wäre. Wichtig wäre uns, dass ihr auf gar keinen Fall irgendwas guckt, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.